Geek Talk, der europäische Tech-Podcast.
Tokio.
Amazon Dash Buttons.
Xiaomi E-Bike.
Evernote.
NASA.
Spoiler.io.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Geek Talk-Folge. Heute Abend sind wir dran mit der Nummer GT4016 und da ist zum einen mit dabei aus Deutschland der Achim.
Ja, servus in die Runde. Frisch aus Österreich und noch immer in Österreich ist der Jan.
Hallo, herzlich willkommen an alle miteinander. Ja, freut mich, dass wir heute wieder vollständig sind und wieder eine neue Folge aufzeichnen. Ich heute mit ganz, ganz neuer Audio-Hardware endlich ein bisschen viel Geld investiert in meine Hardware. Ich hoffe, es wirkt sich positiv aus. Falls es noch Bauchweh gibt, wir sind noch ein bisschen am Einstellen. Insofern.
Die Feinjustierung.
Genau. Wird hoffentlich in den nächsten Ausgaben dann noch besser und noch besser. Ich hoffe, es hält heute mal durch für den ersten Versuch quasi.
Und heute bist du nicht auf Beta unterwegs, oder?
Du wirst mich jetzt wahrscheinlich gleich durch die Leitung schlagen, aber doch.
Ach du Schande.
Also ich bin nicht auf meinem Mac und nicht auf macOS Sierra unterwegs, weil das neue Audio-Interface am Mac nicht möchte. Ich bin auf Windows und auf einem Windows-Notebook, habe aber dort auch die FastRing-Beta wie immer laufen. Die läuft aber immer schon sehr gut, muss ich gestehen.
Gut, wir sind gespannt. Liebe Kinder, habt Sorg mit Betas. Geht da nicht ganz so. Genau. Achim, du warst letzte Woche leider nicht dabei. Dabei gab es doch einige News, die vor allem auch dich betroffen haben. Du machst ja unter anderem Kurse zu LinkedIn, also Videokurse. Sagt man denn Videokurse? Videotrainings, sorry.
Videotrainings.
Genau. Und die wurden oder möchten jetzt ja gekauft werden.
Ja, nicht nur die. Die Microsoft möchte das ja auch anscheinend.
Genau, der Geldgeber.
Muss jetzt nur noch abwarten halt, also beide müssen jetzt abwarten, was denn die Kartellbehörde dazu sagt. Das dauert dann ja immer.
Ein Weilchen, ja. Was hast du gedacht, als die News kam? Stand das vor schon irgendwie, hast du es irgendwo mitbekommen, dass das passieren könnte? Oder war das für dich auch so wow?
Nee, ich habe es nicht vorher mitbekommen. Aber für einen Wow-Effekt brauchst du auch schon was anderes bei mir. Also es macht ja durchaus Sinn. Also auch mit der Verknüpfung, mit Business-Kontext, Office und allem, kann man machen. Muss man nicht unbedingt machen. Ob es am Ende wirklich dann das bringt, was sie sich erhoffen, muss man halt schauen. Aber jetzt, ich war nicht mordsmäßig überrascht.
Gibst du dem mehr Chancen als das kleinere, was sie da gekauft haben, Nokia?
Das eine ist ja letztendlich Hardware und das ist halt Software. Ne? Also von daher, ich glaube, das ist dann vielleicht populistisch gesehen ein schöner Vergleich, aber ansonsten hat das eine mit dem anderen ja wenig zu tun.
Ändert sich da für dich etwas? Aktuell weiß man ja nicht, hat Microsoft irgendwie kommuniziert, was sie da genau machen möchten?
Nö, die haben ja nur kommuniziert, dass das weiter, also neben ihrem, wenn sie es mal verknüpfen, dass die Firma weiter als eigene Firma mit eigener Kultur geführt werden soll.
Mhm.
Was ja neuerdings immer die populäre Variante ist. Denn wenn es ja läuft, dann muss man es ja nicht irgendwie, die Kultur vernichten. Die trägt ja auch meistens mit zum Erfolg mit. Ja, ich meine, man kann auch sagen halt, mein Gott, LinkedIn ist jetzt auch nicht unbedingt das Einfachste. Die sind ja auch schon gewachsen und sehr kompliziert, deswegen brauchen sie auch Videotrainings. Ist ja ähnlich wie Windows.
Da braucht es auch Videotrainings dazu, aber da machst du keine, oder?
Nö, kann ich auch nicht.
Vielleicht kannst du mir noch einen Link zu den ganzen Videotrainings geben. Vielleicht interessiert es also einen oder anderen Hörer auch. Dann können wir das in den Shownotes auf www.geektalk.ch ergänzen.
Ja, sehr gerne. Und ansonsten unterm Strich, das Übernahmeangebot ist auf dem gleichen Preispunkt ungefähr, wie ich damals eingestiegen bin in LinkedIn von den Aktien. Das heißt, ich komme jetzt dank Microsoft zumindest plus minus nur aus der Kiste raus.
Also du wirst eher weniger Verluste fahren somit.
Ja, zumindest in dem Posten werde ich keinen Verlust einfahren.
Dann hat es ja zumindest gerade hinaus geklappt, ja.
Ja, nö, eigentlich kaufst du es ja und es ist, also ich kaufe und investiere, weil ich ja an die Firma und das Konzept glaube und dann ist das ja eher bei mir ein Investment nicht kurzfristig, sondern langfristig. Und da hätte ich ja schon lieber erwartet, dass wenn man aus der Talsohle mal raus ist, dass dann halt auch mal Gewinne eingefahren werden. Und jetzt habe ich halt einfach nur die Talsohle letztendlich
wieder aufgefüllt. Jan, du warst ja ein bisschen verwundert, dass da so viel Geld geflossen wird.
Ja, das LinkedIn, das grundsätzlich wert ist oder dass das ja nur das eineinhalbfache von dem ist, was sie gerade Börsenwert hat, nämlich das habe ich auch schon gesagt. Ich verstehe halt nicht, nach wie vor nicht, warum Microsoft das zahlt. Wenn da irgendwie ein anderes Social Network investiert hätte, würde ich es verstehen. Mir ist bisher die Begründung, dass es da um den Aufbau von Business-Kunden, Netzwerken, Firmen, sonst was Zeug geht.
Ja, du kaufst ja nicht nur ein Social Network. Also zum Beispiel die Videodrinks, die mache ich auch für LinkedIn am Ende des Tages. Die haben ja einen riesen hier und Slideshare. Da ist ja eine riesen Wissens, also an Training, Videodrinks und an Slides eine riesen Wissen, nicht Datenbank,
sonst wie dabei. Slideshare gehört auch zu denen jetzt?
Ja, nicht nur jetzt, schon lange.
Okay, wieso haben sie denn das ruiniert, sag? Ich habe das bis vor 2 Jahren, wo die dann ihr Pricing geändert haben, sehr, sehr gerne verwendet, auch im Business-Umfeld tatsächlich. Nur irgendwann haben sie das völlig auch gekillt, leider.
Ich habe Slideshare immer so nebenbei benutzt halt, aber ich habe da auch noch nie was für bezahlt. Bin mit der freien Variante immer gut gefahren.
Ja, wir auch. Und dann haben sie die freie Variante total runtergestrichen. Dann war es de facto nicht mehr verwendbar, leider. Ja, naja. Passt zu einem Thema, das wir später noch haben, ja. Ja, ich verstehe die Preis. Also ich verstehe Microsofts Motivation dahinter nicht ganz. Aber du sagst quasi, da geht es auch um Wissensbasis und Folien und das ganze Zeugs. Da kannst du halt auch viel schön integrieren, ne?
Ja, da ist ja mehr drin als nur das Social Network. Und wie gesagt, ich sehe halt den kompletten Business-Kontext mit Office und Geschäftskunden. Das macht schon meiner Meinung nach Sinn im weitesten. Also ich finde es nicht absurd, um so zu sagen. Und der Preis finde ich auch vollkommen in Ordnung. Wenn du halt überlegst, dass ich vor, weiß ich nicht, wann das war, ein paar Jahren halt genau das bezahlt habe, was Microsoft jetzt bezahlt. Ich habe das damals ja nicht bezahlt, weil das mordsmäßig overpriced war, sondern halt, weil es meiner Meinung nach ein guter Kurs war, auf den man aufbauen konnte. Also es ist ja nichts irgendwie, dass man, weiß ich nicht, das X-fache bezahlt für eine Firma, die keine Revenues hat oder sonst wie.
Gut, wir werden es verfolgen. Eben, du hast gesagt, auch im circa ein halbes Jahr dauert das noch, bis das durch die Behörde durchgeht, also sprich bewilligt worden ist.
Ja, ich rechne da mal mit Dezember. Also, dass die Sache dann auch wirklich abgewickelt ist. Ich meine, das ist ja erstmal dann das Angebot, dann muss das ja akzeptiert werden, was ja auch eine Formsache ist, aber das braucht ja auch alles eine Zeit.
Ja, wir werden es auf jeden Fall verfolgen und dann sicherlich dann nochmals aufgreifen, wenn es dann soweit ist. Vielleicht haben sie ja bis dann meinen Fehlercode auch wieder regeneriert. Zu deiner Info, Achim, ich kann ja über Jetpack, das ist ein Plugin für WordPress, meine Blogs mit LinkedIn verbinden. Und genau in der Minute, wo die Pressemitteilung rausging, oder die Info rausging, eben, dass LinkedIn und Microsoft zusammen, seither kommt immer ein Fehlercode und es funktioniert nicht mehr.
Okay, du weißt aber schon, dass ein LinkedIn ja immer regelmäßig aktualisieren muss, ne?
Genau, das war eben das, was ich machen muss, aber jetzt bei jeder Verknüpfung zum Aktualisieren kommt gleich eine Fehlermeldung, dass er da nicht mehr anknüpfen kann. Da funktioniert irgendetwas nicht mehr. Aber ich denke, da kommt nächstens ein Update von Jetpack-Seite, weil ich bin nicht der Einzige, der das Problem hat anscheinend. Aber ja, besten Dank, Achim, für deine Meinung zu LinkedIn und dem Kauf durch Microsoft. Jan, du wolltest noch kurz erklären, was du das letzte Mal meintest mit diesem Sherlocken.
Ja, das passt auch ganz gut zu LinkedIn, weil ich das da erwähnt hatte und ein Hörer nachher dann mir auf Twitter per Private Message schrieb, was denn eigentlich Sherlocken ist. Ich hoffe, ich erzähle jetzt das Richtige, liebe Kollegen, oder auch von mir, liebes Twitter, killt mich sofort, wenn ich unrecht bin oder einen Quatsch erzähle. Meiner Meinung nach kommt das von Apple. Ne? Die haben früher mal so ein Suchprogramm unter Anführungs gekauft, das Sherlock hieß, mit dem konntest du perfekt auf deinem Mac quasi mehr oder minder Festplatteninhalt und auch teilweise irgendwie Programme und solche Dinge suchen. Das Ding hieß eben Sherlock. Apple hat das Zeug gekauft und sofort dicht gemacht. Das System ist gekauft und sofort eingestellt. Mit dem Sinn, dass dann irgendwie ein halbes Jahr oder Jahr später der Finder dadurch entstand und die Spotlight-Suche von Apple, also an und für sich ein guter Kauf. Sherlocken bezeichnet aber quasi irgendwie so dieses Urban Dictionary für etwas kaufen und sofort dicht machen. Zwar meistens, um es eben zu integrieren und dann als eigene Funktion zu verkaufen, eben Spotlight bei Apple, was keine selbstprogrammierte Funktion war, sondern eine gekaufte de facto. Aber ja, das bezeichnet quasi Sherlocken. Das war das, was ich letzte Woche mit LinkedIn meinte, dass ich hoffe, dass es nicht einfach kaufen und dicht machen, ähnlich wie bei, wie hieß der Kalender? Siehst du, das habe ich ihn schon wieder vergessen, bis habe ich ihn verwendet?
Sunrise,
genau, danke. Oder bei Wunderlist jetzt eben auch leider. Ne? Die tendieren da ja auch leider sehr stark dazu. Ich hoffe, dass sie es bei LinkedIn nicht tun.
Sie haben ja gesagt, sie tun es nicht.
Also ich meine, du hast ja nicht nur ein paar hunderttausend Nutzer wie bei so einem Wunderlist oder Sunrise, sondern da hast du ja x Millionen.
Da hängt ein bisschen mehr.
Bezahlende dran. Teilweise, ne? Also monatlich zahlende.
Denke ich auch nicht, dass das so passieren wird.
Also so viel zum Sherlock. Ich hoffe, die Begründung stimmt so. Ich habe das richtig im Kopf. So, zumindest läuft es unter meinem Kopf so.
Gut, ansonsten www.geektalk.ch 4016 die aktuelle Folge und dann in die Kommentare berechtigt den jungen Herrn aus Österreich, wenn es nicht korrekt wäre. Natürlich auch uns, wenn wir was anderes verzapfen. Wir haben einen Audiokommentar bekommen und dank lustigem Audiointerface, was ich hier aktuell heute habe, kann ich das nicht live einspielen, das werde ich nachher einspielen. Jan, das geht vor allem in deine Richtung, weil das ging um den Microsoft Planner, den du ja schon ausprobiert hast.
Ja, servus, ich bin's. Leider erschreckend von der Audioqualität, sorry, aber ich sitze gerade im Auto und ich schicke wie Sau trauen. Und ich muss jetzt noch kurz ein wenig Zeit überbrücken, bevor es weitergeht. Und da dachte ich mir, Mensch, da nutze ich die Gelegenheit und hau einmal ein Audiokommentar raus, ne? Und zwar in der Geek Talk Folgen 3760 habt ihr erzählt, dass ihr euch den Windows Planer ein wenig genauer ausschaut. Und das ist ja jetzt, was ich jetzt mal so rausgehört habe, im Endeffekt auch eine Art Kanban. Das ist also sowas wie Trello halt, bloß eben von Windows. Und wenn ihr euch das anschaut, ne, könnt ihr euch vielleicht einmal ein wenig, ja, was anschauen, was mir auf der Seele liegt, was denn cool wäre, wenn es denn das geben würde. Das wäre zum einen erst einmal, ja, ich gehe davon aus, dass man Spalten und sowas von dem Kanban-Board frei definieren kann. Aber die Frage ist jetzt für mich zum Beispiel, ist das jetzt bloß ein, in Anführungszeichen, dummes Kanban-Board, wo ich nur Karten von A nach B schieben kann? Oder kann ich da auch ein Scrum-Board draus machen, dass ich sage, okay, ich plane jetzt einen Sprint, pack da meine Karten rein in diesen Sprint und der wandert dann da durch, zum Beispiel. Oder kann ich Logiken an die Karte hängen? Zum Beispiel kann ich an einer Karte Unteraufgaben, also Unterkarten hängen. Und dass ich dann zum Beispiel sagen kann, ich kann die oberste Aufgabe nur zumachen, wenn alle unteren Aufgaben erledigt sind, zum Beispiel. Oder kann ich Dinge machen wie zum Beispiel, ich habe, keine Ahnung, ich habe jetzt eine Spalte, die heißt von mir aus in Review und bis dahin kann jeder x-beliebige User die Karte vom Backlog, also vom A zum Beispiel, vom Anfang, bis in den Status in Review schieben, aber von Review auf dann, zum Beispiel, kann dann nur ein bestimmter Mensch, zum Beispiel. Und solche Dinge halt, ne? Solche Regeln, ob man da was machen kann. Wäre cool, wenn es da ein Feedback geben würde zu dem Thema. Ansonsten, ich hätte mir ja bereit erklären, das selber ein rumzutesten, aber ich habe leider die Möglichkeit nicht. Von daher wäre es cool. Ansonsten, cooler Podcast, ne? Sauber bleiben, wisst ihr ja, ne? Obacht geben, Längerling. In diesem Sinn, bis denn. Servus.
Die Antwort ist leider einfach, nein, es ist ein dummes Kanban-Board unter Anführungsstrichen, also genauso wie Trello. Da jetzt irgendwelche Automatiken, Logiken oder sonst was anhängen, geht zumindest momentan nicht, wobei man halt auch dazu sagen muss, das Ding ist in der Beta. Microsoft setzt ganz, ganz klar darauf, dass das halt mit voller Office-Integration daherkommt, was natürlich cool insofern ist. Ich kann natürlich an eine Karte auch eine Datei anhängen, ne? Oft werden das natürlich irgendwie Office-Dokumente sein, weil sowas in Firmen natürlich sehr, sehr gängig ist und gerade mit dem Ding kann ich das natürlich dann sofort quasi auch inline bearbeiten, ohne das irgendwie runter zu zupfen, dann zu bearbeiten, dann wieder hochzuladen, wie ich das bei Trello müsste. Die setzen halt voll auf ihre Office-Features. Ich kann das Zeugs per Mail verschicken. Die haben für jede Karte einen eigenen Chat, das hat Trello natürlich auch, der dann aber auch irgendwie von außen abrufbar ist. Die setzen voll auf die Office-Integration. Wirklich intelligent ist das Board nicht. Das ist genauso stumpf wie Trello unter Anführungsstrichen. Wobei ich meine Hand nicht ins Feuer legen würde, dass da nicht noch mehr kommt. Einerseits gibt es ja jetzt Office, also dieses Microsoft Flow.
Also so wollte ich sagen, das If This Then That von Microsoft, oder?
Genau. Das kann zwar momentan noch kein Planner, aber das ist halt beides Beta. Es böte sich aber natürlich sehr stark an, damit Flow einzugreifen dann irgendwann mal. Ja. Und sie positionieren es momentan überraschenderweise sehr, sehr stark auch Richtung Developer, dass irgendwie Leute damit Softwareprojekte realisieren sollen und können. Für Developer ist es nämlich zusätzlich zu Business und Unis auch schon verfügbar. Und die werden sicher danach schreien, dass das mehr in die Richtung braucht. Ja. Insofern, ja, momentan nicht. Die klare Stärke liegt bei der Office-Integration für alle, die Office verwenden. Ich traue mich aber mal fast behaupten, es wäre eine schlaue Idee und ich traue es ihnen noch zu, dass da mehr kommt. Wie ist dann die Frage? Ich nehme ihn mal an über dieses Microsoft Flow, ja.
Lieber Sven, wir werden es auf jeden Fall verfolgen. Besten Dank für deinen Audiokommentar. Das freut uns immer wieder mal, wenn wir es noch einen bekommen.
Ja, überraschenderweise bin ich jetzt in der Firma nämlich tatsächlich von Trello auf den Planner vorerst mal gewechselt. Weil nämlich diese Office-Integration tatsächlich ein Vorteil ist und das Ding auch in der Beta ziemlich stabil läuft dabei.
Von Beta zu Beta, du bist mir einer.
Ja, Leben am Limit.
Die heutige Jugend. Achim, letzte Woche bist du am Dienstag, wo wir aufgezeichnet haben, direkt aus Tokio zurückgekommen. Oder war Dienstag, glaube ich?
Ja, Dienstagmorgen.
Gibt's da irgendwas, was du uns erzählen konntest? Weil da haben sich einige Hörer eigentlich darauf gefreut, dass du am Abend auftauchst und ein bisschen was über Tokio berichtest.
Ja, mein Gott, was soll es da zu erzählen geben?
Wie geht's Godzilla? Wie geht's Godzilla?
Ja, Godzilla ist in Ordnung. Also ich meine, es ist schon ein witziges Hotel gewesen mit dem Riesen Godzilla. Ob es dann letztendlich der Preis wert ist, ist eine andere Sache. Ansonsten wurde halt jedes Klischee erfüllt, was du halt aus dem Fernsehen kennst. Alles blinkt, alles ist laut, alles ist kitschig, rosa auch und Hallo Kitty, hallo. Also Hallo Kitty als, ich meine, mein Highlight ist vielleicht die ganzen Baustellenabgrenzungen, die alles aus Hallo Kitty Dingern bestehen. Also ich kann es schlecht beschreiben.
So Plastikanhänger,
Fotos.
Oder?
Bitte?
So Plastikanhänger sind das irgendwie?
Nein, das sind ja die Ständer. Also das ist ja der Ständer, wo halt dieser Balken drin ist, der absperrt.
Eben, aber sind die aus Plastik oder haben die nur so ausgeschaut?
Nee, die sind aus Plastik. Aber gut, das sind ja normale auch, also andere. Also hier bei uns auch.
Aber eben nicht mit Hello Kitty.
Eben, genau.
Das ist ja cool. Ja, ich habe es gerne und fleißig auf Snapchat verfolgt. Und du wolltest auch Gadgets einkaufen?
Nein, wollte ich nicht. Also ich wollte gucken gehen. Aber ich meine, dann gehst du halt in Kaufhäuser, die dreimal so groß sind wie hier, meinetwegen so ein Karstadt. Also wo ein Karstadt hier über, weiß ich nicht, 4 Etagen geht dann halt da über 8 Etagen ein Kaufhaus, was nur Elektronik hat. Und am Ende des Tages kriegst du den gleichen Scheiß, den du hier auch kriegst. Also vereinfacht gesagt. Zumindest halt auch, wenn du mischt mit online. Weil alles, was du da kaufst, kannst du hier auch online bestellen. Ich meine, es ist ja nicht China. Also in China, da kriegst du ja den ganzen Scheiß, den du hier nicht kriegst, der auch illegal ist, der wahrscheinlich auch verboten ist, weil da, was weiß ich, noch drin ist. Und IP sonst wie, ist denen ja auch egal. Also in China kriegst du ja wirklich krasse Sachen, die kannst du nicht kriegen oder die kannst du nur schwierig bestellen. Aber in Japan, ich meine, das ist halt alles relativ
genormt,
ja, genormt normal halt. Gut, und dann halt, das einzige Unterschied ist, du kannst hier nicht in so einen Laden gehen und hast diese riesen Auswahl. Die hast du aber hier online auch. Und da gehst du halt in den Laden und dann hast du halt eine Etage nur Computerzubehör, ohne die Computer.
Nur Zubehör, eine ganze Etage. Nicht schlecht.
Also das ist halt, also ich meine, das umreißt es eigentlich ganz gut. Du denkst, also ich meine, es ist ein Erlebnis, das Ding zu sehen, aber ich meine, jetzt irgendwie besondere Dufte, tolle Sachen entdeckst du dann da halt auch nicht. Dafür ist die Welt auch zu sehr zusammengerückt durchs Internet.
Blöde Frage jetzt, wie sieht denn das dort preislich unter Anführungsstrichen aus? Ich meine, ich will mir jetzt mal vorstellen, wie sieht denn das preislich dort aus? Ich will mir jetzt mal vorstellen, dass das, weiß ich was, deutlich günstiger ist als bei uns, weil vieles ja dort gefertigt wird, in der Nähe zumindest oder so.
Ich glaube, das hat damit wenig zu tun. Also preislich sieht es ähnlich aus wie hier. Das tut sich nicht viel bei allem. Ich glaube, das hat auch einfach was nicht mit der Nähe zu tun. Das ist relativ schnuppe. Ich glaube, das hat einfach damit zu tun, dass jetzt Japan auch kein günstiges Land ist oder auch Tokio keine günstige Stadt, wo du natürlich auch dementsprechend verdienst. Das ist alles also ich glaube, die ganze, ich wollte jetzt sagen westliche Welt, das ist natürlich blöd bei Tokio zu sagen westlich, was eher östlich ist, aber sag ich mal, die ganze Industrie, moderne Industriewelt jetzt hier, also keine dritte Welt oder sonst was, das ist alles schon eng aneinander gerückt, auch preislich.
Ja, ich glaube, preislich kann man es so ziemlich auch mit der Schweiz vergleichen, habe ich schon mehrfach gehört.
Ja, du kannst halt im Endeffekt, du kannst ja noch durch ein paar Loopings durchspringen, sage ich ja immer hier. Also ich übersetze es mal so komisch, ich denke immer Englisch halt, Jump Through Hoops. Und hier doch irgendwie Steuern zurückholen und den ganzen Hack-Mack. Aber ganz ernsthaft, für die paar Kröten dann den riesen Aufwand treiben, ist dann auch Irrsinn. Plus, wenn es sich lohnt, dann kommt gleichzeitig hinterher wieder hier die Einfuhr und alles andere wieder drauf. Dann.
Macht den Braten nicht weiß und vor allem die Ferien oder das Erholen macht es dann auch weniger.
Und ich meine, Das, also ich meine, das Sinnigste, das habe ich ja nicht gemacht, aber das hätte ich gemacht, wenn ich da was Witziges entdeckt habe, weil ich dann in der Hand habe und greifen kann und sage, ach, das ist ja echt doch ganz witzig. Dann würde ich halt eine Etage runtergehen, wo die Computer sind, mich einloggen halt und gucken, wo ich es bestellen kann und mir direkt nach Hause liefern lassen. Also
direkt
nach Hause. Dann würde ich aus Japan raus, also aus Tokio raus, in Deutschland irgendwo bestellen und mir das liefern lassen. Und habe dann halt weniger Stress.
Ich war so frei und habe zwei von deinen Instagram-Bildern verlinkt, der Godzilla und das Hello Kitty-Zeugs.
Ja, sehr gerne. Ja, und ansonsten halt auch nur übergreifend gesehen. Die haben halt auch wieder, ich meine, es war jetzt mein zweites Mal. Das erste Mal ist ja, war noch zu Microsoft-Zeiten, ist ja lange her. Die haben halt auch, alle, was mir alle gesagt haben und auch in Anführungsstrichen das Klischee ist, haben die halt voll erfüllt. Die sind echt nett und zuvorkommend. Wenn du ein Problem hast, dann merken die das, dann stehen die sofort und wollen dir helfen und haben auch alles zur Hand. Also echt. Also wo ich ja zum Beispiel auch total schlechte Erfahrungen in Russland habe, also in Moskau, das unfreundlichsten Leute, also ist gerade halt irgendwo an der Bahn und so, wenn du die Sprache nicht sprichst, die wollen dir nicht helfen. Also da können die einen Hass kriegen. Und das ist so ein krasses Gegenteil, so hilfsbereit. Können auch halt dann halbwegs Englisch auch, aber wissen halt auch ungefähr, wo das Problem ist, weil im Endeffekt im Regelfall hast du ja Probleme, du willst halt irgendwo hin, du weißt nicht, wo du bist oder sonst was oder musst irgendwas bezahlen. Super. Also ganz tolle, sag ich mal, Menschen.
Das ist schön. Tokio steht auch auf meiner Liste, wo ich irgendwann noch mal hin möchte, bevor ich dann weggehe von diesem Planeten.
Und auch ganz schöne Ecken entdeckt. Also ich hatte ja auch immer nur, auch vom letzten Mal, nur das Klischee hier, da wo es knallt hier, die hier Kreuzung der Welt mit den meisten Menschen, die darüber laufen und U-Bahn voll und Leute werden reingedrückt. Ja, stimmt auch alles. Aber dann habe ich Ecken entdeckt, da dachte ich mir, hör mal, das fühlt sich an, das klingt doof, fühlt sich an wie Kalifornien. Also so wie in vor einem halben Jahr in Santa Barbara war. Durch so Ecken gegangen, kleine Straßen, kleine Lädchen.
Gemütlich. Ja.
Und dann dachte ich mir, wo bin ich denn hier gelandet? Und das war im gleichen Stadtteil, wo es dann halt auch sonst knallt. Muss halt nur drei Kreuzungen weitergehen.
Halt nicht da, wo halt dann immer alle hingehen, weil eben da so viel los ist, sondern ein bisschen abseits von der Piste.
Genau. Und da hat mir Foursquare auch wieder gute Dienste geleistet und mich zu zwei super guten Kaffeeläden geführt und auch zu zwei super guten Burgerläden.
Genau, dazu gibt es ja auch Bilder. Leider nicht ganz so viel auf Instagram. Das meiste, was ich gesehen habe, war Snapchat. Das ist ja alles leider weg.
Theoretisch, ja. Praktisch habe ich natürlich immer meine Snapchat-Kopien unten, für wenn ich sie nochmal bräuchte.
Warst du mit für Tokio oder gibt es noch was?
Nee, lassen wir es dabei sein halt. Also wenn Hörer noch irgendwelche konkreten Fragen haben oder so, können sie ja ruhig auf Twitter oder in die Shownotes reinschreiben. Also unter die Shownotes, in die Kommentare meine ich. Dann gebe ich halt auch gerne noch Antwort, aber wir wollen ja jetzt hier keine Reisepodcast.
Neue Sparte-Kategorie, genau. Ich glaube, wir gehen über zu einem Thema, was heute, glaube ich, aufgeploppt ist. Unter anderem kam die Frage auch vom Martin Draheim. Er hat uns via Facebook, glaube ich, war das angefragt. Der Andreas hat mir das weitergereicht. Es geht um Evernote. Die haben ja eine neue Preisstruktur offenbart, Jan.
Ja, neue Preisstruktur beziehungsweise vor allem Limitationen für die kostenlosen Nutzer. Die haben auch gestern schon per E-Mail informiert, das war ganz lustig. Die Stefanie, meine Lebensgefährtin, ist gekommen und gesagt, Evernote jetzt nur noch auf zwei Geräten. Ja, das ist mal der erste Wahnsinn. In der kostenlosen Version gibt es jetzt nur noch 60 MB zum Hin- und Her-Synchronisieren und nur noch zwei Geräte. Und das wollen sie auch beinhart durchziehen. Das heißt, irgendwie ein Rechner, ein Smartphone oder irgendwie Smartphone und Tablet. Und das war's dann. Die nächste Version ist dann irgendwie die Plus-Version, die kostet 30 Euro und die Premium-Version kostet 60 Euro im Jahr. Da geht es dann wieder nach offen. Alle Geräte quasi oder unlimitierte Geräte gibt es schon ab 30 Euro im Jahr. Trotz allem, sei es wie es sei, meiner Meinung nach jetzt ganz freigesprochen, also Evernote floriert ja jetzt eh nicht so großartig und die haben ja jetzt schon länger Probleme. Das war jetzt der Todesstoß. Damit hat sich Evernote, finde ich, erledigt. Für mich hat es sowieso schon so ein paar Wochen oder Monaten. Aber wenn sogar meine Lebensgefährtin, die ist technisch nicht so avanciert ist, die Evernote ganz gern mal so verwendet hat, jetzt sieht, okay, das funktioniert nicht, wird sich die nämlich an sehr, sehr schnell nach Alternativen umschauen. Und da die nicht wirklich so eine große Anwendung hat, außer ein bisschen Notizen verwalten und synken, wird die sicher auch schnell Alternativen finden.
Da gibt es ja doch die eine oder andere Möglichkeit auf dem Markt, ja. Achim, wie ist das bei dir? Nutzt du Evernote?
Nee, nicht mehr als eine lebende Leiche. Und heute Morgen habe ich aufgeräumt. Da hat zum Beispiel auch Google Notes dran geglaubt. dran geglaubt, dran glauben müssen, meine ich. Und Evernote ist ein bisschen größerer Aufwand, aber hätte ich mehr Zeit gehabt heute Morgen, wären alle meine Daten aus Evernote raus und ich hätte es auch komplett gelöscht.
Wo gehst du dann hin in Zukunft?
Apple Notizen, total simpel.
Es gibt ja für OneNote heißt das Ding, genau. Und für diverse andere, Jan, gibt es doch Importer, gibt es für Apple Notizen nicht auch schon einen Importer?
Ganz genau, ja. Es gibt meines Wissens noch für drei verschiedene Sachen einen Importer. Einerseits eben für OneDrive, den gibt es jetzt, für OneNote, so. Den gibt es schon ein bisschen länger, der funktioniert auch ganz schick. Ich habe das vor 5-6 Wochen ist der rausgefallen, ausprobiert. Der geht wirklich sehr, sehr gut und auch sehr, sehr flott. Da kann ich auch relativ viel einstellen, von wegen, wo möchte ich das hinhaben, wie möchte ich das in OneDrive organisiert haben. Da war ich sehr überrascht. Seit kurzem, ich glaube seit dem letzten iOS-Update, also seit dem letzten Punkt-Release quasi, geht es mit den Apple-Notizen auch am Mac. Ich kann mir da von Evernote so eine NSX-Datei holen, glaube ich heißt das. Also ich kann zumindest in der Evernote-Version sagen, exportiere mir alle meine Notizbücher und kann das dann in Apple Notes schmeißen. Funktioniert auch sehr schick, wobei halt Apple Notes natürlich limitierter ist und manche Sachen dann nicht gehen, weil einfach Apple Notizen das nicht anbietet. Und meine persönliche Lösung, die halt leider nicht für jeden geht, aber zumindest für Besitzer von diesen Synology NAS-Geräten, da gibt es Synology Note oder DS Note nennt sich das. Das kann auch komplett mit diesen Dateien umgehen und kann sich sogar direkt an Evernote andocken. Das heißt, ich logge mich da einfach ein, hole mir Evernote-Zugriff, brauche da nicht lange irgendwas exportieren und kann das auch in dieses DS-Note gleich hineinsynken lassen und habe dann alles, was ich dort hatte, quasi auch auf meinem NAS. Sehr schicke Lösungen, alle drei kostenlos und eben kann ich einfach exportieren, importieren. Kurzer Hinweis noch für alle, die das jetzt vorhaben, und ich glaube, es werden einige Leute sein, exportieren geht nur in den Desktop-Anwendungen, also auf Windows oder auf Mac, das geht nicht in der Web-Version und das geht auch nicht auf den Smartphone-Versionen, dazu muss ich es irgendwo mal auf dem Desktop also installieren.
Aber ich muss aus Evernote auf jeden Fall die Exportdatei rausholen.
Für Apple Note und Microsoft OneNote ja, für diese Synology-Variante eben nicht. Also die können direkt zugreifen und kriegen einen Kontolink. Die anderen beiden, ja, da muss ich diese Datei rausholen und da brauche ich eben den Windows oder den macOS-Client dafür. Das geht nicht im Web.
Ach Gott, ich war ja jetzt parallel schon mich am Einloggen. Aber da muss ich ja jetzt eher den App Store auf.
Da darfst du im App Store noch was zusätzlich runterholen, genau. Ja, ansonsten sei gesagt, wenn man den Dienst eifrig und fleißig nutzt, sind dann 30 oder 60 Dollar auch nicht so viel, denke ich doch mal. Um das dann auch weiterhin nutzen zu können, weil der Dienst war ja eigentlich mal sehr gut. Ich habe jahrelang gezahlt, nachgeschaut, von 2009 bis Ende 2014 habe ich bezahlt jährlich und habe es jeweils kurz bevor es abgelaufen ist, einmal gebraucht und dann deshalb wieder bezahlt. Seither nicht mehr, weil das ist auch nur noch eine Leiche.
Schade. Ich bin jetzt seit ein paar Monaten weg. Ich habe auch jahrelang bezahlt. Muss aber gestehen, du kriegst halt jetzt auch echt bei anderen Leistungen, die nicht so schlecht sind. Weil irgendwie Evernote hat sich lang für mich ausgezeichnet, dadurch, dass sie quasi handschriftliche Notizen durchsuchbar gemacht haben.
Genau.
Ja, das kann aber Microsofts OneNote auch. Und zwar besser, meiner Meinung nach. Also diese Schwarmintelligenz, und da bezahle ich nichts und habe unlimitierten Upload. Ja?
Genau, das funktioniert da genauso.
Ich habe halt immer bezahlt, ich habe theoretisch bezahlt, praktisch eigentlich nicht, weil die Telekom hat es mal verschenkt für ein oder zwei Jahre.
Ja, Tito.
Dann war es in X-Paketen drin hier bei solche Mac-Dinger da.
Diese App-Bundled-Geschichten.
Ja, genau. Da war das halt auch total oft drin und das konntest du ja immer hier on top draufpacken. Und genau. Und irgendwann ist es ausgelaufen.
Und dann eben zur Leiche für. Schade. Dropbox hat auch was Kurzes veröffentlicht, was in die Richtung spielt, oder?
Ja, das kam lustigerweise ein paar Tage davor, spielt aber jetzt recht gut in die Hand hinein. Viele Leute, die ich kenne, verwenden Evernote eben zum Einscannen von handschriftlichen Dokumenten. Die hatten da ja auch so eine eigene Page-Camera, glaube ich, nannte sich auch das, ne? Ja, Page-Camera hieß das, glaube ich. Weiß ich nicht mehr, schon so lange her. Scannable hieß das, genau. Scannable hieß die App und Page-Camera hieß die Funktion in der Evernote-App selber. Mittlerweile bietet Dropbox auch sowas an, heißt in der Dropbox-App, die auf euren Geräten herumkullert, gab es in den letzten Tagen ein Update, die hat jetzt eben so eine Kamerafunktion, wo ihr direkt Seiten einscannen könnt. Einziger Nachteil, wir waren ja gerade schon bei Texterkennung und PDFs durchsuchbar machen, Das kann nur die Pro-Version quasi, also auch wenn ihr bezahlt dafür. Ansonsten kann sie nur Seiten erfassen, so wie das 117.000 andere Apps auch schon können. Ich verwende zum Beispiel ScanBot dafür. Ich brauche das jetzt nicht extra noch in Dropbox, weil ScanBot kann das auch und kann das in 17 verschiedene Cloud schmeißen. Ja, für genau. Alle, die wir keine eigene da wollen und das mit Evernote, also plötzlich mit Dropbox machen wollen, why not? Sie gehen offensichtlich mehr in die Richtung jetzt.
Lieber Martin, ich hoffe, das hat dir geholfen. Ansonsten, wie alle anderen, die noch was dazu wissen möchten, unsere Shownotes haben unten dran Kommentarfunktion. Xiaomi, ein Hersteller, der eigentlich bei uns immer wieder mal vorkommt wegen günstigen Smartphones und günstigen Fitness-Wearables, oder sehr, sehr günstigen, die haben jetzt was Neues vorgestellt. Ein elektrisches Klappfahrrad. Achim, hast du das irgendwie mitbekommen?
Am Rande. Also ganz am Rande. Ich habe, glaube ich, irgendwo einen Screenshot gesehen und habe die Schlagzeile gelesen und habe dann eher in eine ganz andere Richtung gedacht für mich und es nicht mehr weiterverfolgt.
Also für dich ist elektrisches Fahrrad nichts oder ein Klappding nichts?
Nee, ich finde das geil halt. Das ist halt, also ich habe wegen meinem Startup mit Versicherungen halt, weil E-Bikes halt auch ein Riesenthema sind mit Versicherungen, habe ich halt gedacht,
genau,
geil.
Ja.
Ich meine, wenn die da mehr rausbringen, mehr Produkte zum Versichern. Aber darum, also wie gesagt, das war einfach mein Gedankengang. Hatte dann aber genug andere Sachen und habe es mir einfach nur auf die Leseliste gepackt. Aber muss ich ja nicht mehr lesen, weil ihr könnt mir ja was dazu erzählen, oder?
Ich wollte gerade sagen, der Jan kann wahrscheinlich ein bisschen was erzählen, ja.
Ich genau. Habe überraschenderweise in letzter Zeit die Liebe zum Fahrradfahren entdeckt. Und ich finde dieses Ding tatsächlich total geil. Ich habe mich zwar noch nie mit E-Bikes beschäftigt, aber das ist natürlich ein ziemlich spannendes Gerät, heißt Q-Cycle. Nicht Mi-Cycle, war ich überrascht, weil ich nenne ja alles irgendwie Mi. Also es heißt Mi-Q-Cycle, okay. Soll nur, was war das, ich glaube 400 oder 500 Euro?
400 Euro.
400 Euro kosten. Mhm. Ein Klappfahrrad wiegt um die 15 Kilo, hat eine 36-Volt-Batterie, die kommt von Panasonic. Ich mag das so bei Xiaomi, dass die gleich dazu sagen, hey Leute, wir bauen jetzt da nicht irgendwie unsere eigene olle Technik ein, die überhaupt nicht funktioniert, weil wir neu sind. Nein, wir verwenden da irgendwie Rock-Solid-Technik von anderen, die jeder kennt. Panasonic, traue ich zu, dass sie vernünftige Batterien bauen. Soll die gleiche Batterie sein, die in den Teslas drin ist übrigens. Halt nur wesentlich kleiner, also was die Kapazität betrifft, klar.
4.100 mAh, ja.
4.1, das ist aber sehr wenig. Das ist meine Powerbank mehr.
Hat ein Smartphone mehr, ja. Also die größeren.
Ja, soll aber trotzdem eine Reichweite von 45 Kilometer haben, was ich jetzt auch nicht so schlecht finde. Ich muss gestehen, ich finde allein schon Klappfahrrad für 400 Euro, das ist echt nicht so schlecht. Das schaut schon mal gar nicht so schlecht, wenn du dir anschaust, dass du irgendwie andere Hersteller kosten, wie Prompton, habe ich mir letztens eins angeschaut oder sowas. Das wiegt, glaube ich, auch irgendwie um die 14 Kilo und kostet 2.000 Euro. Ja,
ja, E-Bikes sind nicht die günstigsten. Und eben wie Achim sagt, da ist ganz wichtig, wenn man ein E-Bike kauft, da gewisse Versicherungen zusätzlich abzuschließen. Vor allem für dann, wenn es nicht mehr unter Garantie geht. Kann da ziemlich schnell sehr interessante... Ich weiß nicht, habt ihr da was, Achim?
E-Bikes? Ja, logisch.
Also eben Versicherung für E-Bikes habt ihr?
Deswegen habe ich ja gesagt, ein ganz großes, interessantes Thema. Auch gerade, weil wir da halt machen was mit, also E-Bikes, also generell Fahrräder, auch gerade für kleinere Händler ist das bei uns gerade ein großes Thema, die halt die Produkte eben nicht kriegen.
Beste Nachricht für alle, weil normalerweise bringt der Xiaomi sein Zeugs kaum nach Europa, ne? Und das Ding dürfte aber offensichtlich kommen, wahrscheinlich, weil sie da halt im Unterschied zu den Smartphones keine Patentgeschmacksmuster sonst was Quatsch haben. Das Ding ist beim deutschen TÜV nämlich schon zugelassen, was natürlich mal ein sehr gutes Zeichen dafür ist, dass das tatsächlich kommt, ne?
Ja, mal schauen. Batterybike.ch ist ein Blog, den es aus dem Poughkeepsie Network gibt. Da geht es um E-Bikes. Mal schauen, vielleicht kriegen wir mal sowas in die Finger zum Testen.
Also wenn das du uns kauft, glaube ich, bin ich der Erste, der sich so ein Teil besorgt. Ich finde das total spannend.
Schaut sehr, sehr spannend aus. In dem Fall sehr kompakt.
Kann ich noch was einwerfen?
Sie dürfen,
ja. Jetzt, während wir geredet haben, danke nochmal für den Evernote-Hinweis mit dem Exportieren und Importieren. Ich hatte die App übrigens neu installiert. Also muss ich nicht extra runterladen. Ich kille jetzt gerade den Elefanten. Das geht ja schneller, als ich dachte. Also ich habe auch, ich muss mal nochmal, lass mich mal bloßstellen, kann man auch mal machen. Ich hätte heute Morgen halt Copy und Paste gemacht. Was vielleicht, ja, 264 Notizen, wie ich gesehen habe. Was aber vielleicht gar nicht mal so doof ist, weil dann räumt man nämlich auch gleichzeitig noch dabei auf und löscht halt auch mal ein paar von den Dingern, die man nicht mehr braucht.
Dann mixt es mal nachher aus.
Gut, aber jetzt habe ich hier eben zack, zack, zack eben hier exportiert, importiert. Hab geguckt, ist alles drin und jetzt gerade lösche ich alle in Evernote raus und ja, töte den Elefanten bei mir.
Also Live-Test
hat alles
geklappt bei dir. Live-Test hat alles geklappt bei dir.
Yep.
Bei mir hat es damals ein bisschen gezickt, da war es aber noch besser.
Was heißt gezickt? Also hast du noch einen Fehlermarkt bekommen? Oder?
Ich habe 2-3 Mal einen Fehler bekommen und habe 2-3 Mal importieren müssen, wobei alles, was er quasi beim ersten Mal nicht geschafft hat, hat er beim zweiten Mal dann weitergemacht und beim dritten Mal dann vollständig, war jetzt auch nicht so schlimm.
Ja, also meiner ist halt zack durchgelaufen.
Super.
Das ist doch schön. Beim Geek Talk lernt man immer wieder was. Das, so soll es doch sein. Wir haben was Neues von Kindle, sprich von Amazon.
Ja, kurze kleine News nur. Ich glaube, dass das wahrscheinlich für viele Hörer also wichtig ist zumindest. Der ganz klassische, beliebte Kindle, also so das der günstigste quasi, ist jetzt ein bisschen geupdatet worden. Das ist dieser 6-Zoll-Reader, der kostet jetzt nach wie vor 70 Euro. Ist ein bisschen dünner, hat ein bisschen mehr Akku. Am Display haben sie leider nichts geschraubt. Das hat immer nur noch, unter Anführungsstrichen, so um die 170 ppi. Ein Paperwhite im Vergleich dazu hat 300, also das Display ist deutlich hochauflösender bei den teureren. Ich hätte gehofft, dass sie da ein bisschen nachlegen. Fakt ist aber eben, vor allem er ist dünner und leichter geworden. Abmessungen sind jetzt ziemlich genau die des Paperwhites. Wiegt 160 Gramm nur noch, ja. Zusatzinfo, den gibt es jetzt auch in weiß. Wir machen ja jetzt den Schritt wieder in die andere Richtung. Zuerst waren ja alle billigen Geräte weiß, dann kamen die teureren in schwarz. Jetzt geht es wieder retour offensichtlich. Jetzt sind alle wieder schwarz und die besseren werden wieder weiß. Und bald geht es wahrscheinlich wieder andersrum. Und auch den Paperwhite gibt es jetzt in weiß zusätzlich. Da hat sich sonst aber nichts getan. Aber den kleinen.
Kurze Frage, wann waren denn die billigen weiß?
Wollte ich auch gerade fragen. Das
Original-Kindle, der auch ein Heidengeld gekostet hat, mal ganz davon abgesehen, der war ja weiß-grau.
Genau, so ein...
Ich habe jetzt gar nicht unbedingt die Kindles gemeint, sondern so generell.
Ach so, okay.
MacBooks zum Beispiel, ne, waren ja mal die billigen weiß und das Premium-Gerät schwarz. Oder
ja.
Xboxen zum Beispiel, war ja am Anfang der Xbox 360 auch.
Ja, aber die iPods waren am Anfang auch weiß und teuer.
Stimmt, und dann war der Premium auch schwarz, ne? Der U2 Edition da.
Die war rot.
Ja, schwarz-rot.
Schwarz und
rot. Ja, das meinte ich ja. Früher war quasi irgendwie weiß, meiner Meinung nach halt quasi so günstig und schwarz dann eher so Premium, ne? Bei anderen Herstellern. Jetzt hast du irgendwie wieder den Weg zurück, das finde ich irgendwie lustig.
Orange is the New Black. Ach nee, das ist eine Serie. Ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Wir haben es letzte Woche schon angeteasert. Es gibt in nächster Zeit ein bisschen mehr Tutorials auf dem www.pokipsi.ch Blog. Aktuell sind da Dinge drin, die ich auch hier im Geek Talk immer wieder nutze, nämlich die Währung und Maßeinheit umrechnen. Wenn ihr was von Euros erzählt, muss ich das jeweils ganz schnell in Schweizer Franken umrechnen, wie das Ganze funktioniert mit Spotlight. Wir haben Apple Watch Tutorials drin, Taschenrechner-Tipps, die sehr sinnvoll sind und wie man Fitness-Tracking auf iOS deaktiviert. Wer das interessiert, Links sind bei uns in den Shownotes mit drin.
Ja, das ist eine ganz kurze News. Leider konnte ich es nicht austesten, weil das Game of Thrones Finale am Sonntag bzw. Montag für Deutschsprachige war. Großes Film- und Fernsehfest mit einigen Rekorden, die gefallen sind. Und ich habe vorher eine ganz süße Webseite dazu gefunden, die nennt sich Spoiled.io. Werden wir in den Shownotes auch verlinken. Da kannst du von jemandem die Handynummer eintragen und diese App oder dieser Dienst schickt demjenigen eine SMS mit Spoilern. So als kleine nett gemeinte Rache an manchen Leuten, finde ich das echt total süß. Sie vermarkten es auch total lieb. Ich finde die Idee einfach total lustig. Ich habe das dann ausprobiert bei mir selbst, um keinem das zu nehmen. Ich kannte es allerdings schon. Also ich wusste schon, was passiert. Insofern war es jetzt für mich kein Spoiler, aber das war wirklich relativ heftig. Also wenn das jemand vorher bekommt, tatsächlich sehr süß. Die suchen jetzt auch gerade auf der Website quasi, was sie den Leuten als nächstes zerstören konnten. Momentan hoch oben im Ranking ist House of Cards die nächste Staffel.
Und Walking Dead, genau.
So, ich gucke ja den ganzen hier Game of Thrones Zeugs nicht. Das ist mehr als zu abstrakt hier Fantasy Zeugs. Ich brauche was Handfestes, womit ich was anfangen kann. Ich gucke Silicon Valley und da war am Sonntag nämlich auch Staffelfinale. So, und jetzt spoilere ich einfach mal hier mitten rein. Da wird auch ein Elefant getötet.
Oh.
Ich spoilere auch mal für alle, die Game of Thrones noch nicht gesehen haben. Es wird auch viel getötet. Ja?
Elefant, auch Elefant?
Ach nee.
Nö, gibt's in der Welt, glaube ich, gar nicht.
Von einem Elefanten zum nächsten. Instagram. Wir befinden uns in der Facebook-Ecke. Achim, dein Profil hatten wir vorher schon mit ein paar Bildern aus Tokio. Da gibt es jetzt 500 Millionen Nutzer. Die sind auch nochmals stark gewachsen. War nicht das letzte, was wir hatten, 300 Millionen?
Du, das weiß ich nicht mehr so genau. Aber ich merke das halt auch so in meinem täglichen Leben. Also mein tägliches Leben bedeutet ja auch unter anderem halt auch ab und zu mal unterrichten und sonst wie und generell habe ich auch, auch nach unten einen breiten Freundeskreis bis in die 20-Jährigen. Instagram ist ein Riesenthema immer noch. Also
trotz Snapchat nach wie vor ein großes Snapchat Thema.
Snapchat hat das punktuell überholt. Aber ich glaube halt gerade auch in der Mittelklasse, also sagen wir mal so, bei den 30- bis 40-Jährigen.
Ich bin Mittelklasse,
yes. Ich glaube halt, das ist noch schon extrem stark. Und ich meine, selbst wenn du hier normales analoges Fernsehen guckst, hier, also ich gucke eigentlich keins, ich gucke witzigerweise, habe ich mir irgendwie angewöhnt, um irgendwie einen Tag in die Puschen zu kommen, gucke ich Frühstücksfernsehen seit einem Jahr. Also ich lasse es halt laufen. Ich kriege zumindest ein paar Nachrichten mit, weil ich mich sonst halt auch gerade für so, also auch lokale, also deutsche Sachen auch gar nicht mal so sehr interessiere. Wenn die da mal halt über Leute reden, halt auch so Promis und im weitesten Sinne, es wird immer Instagram zitiert.
Mhm.
Also, wenn eine Referenz reingeholt wird, ist es fast immer Instagram.
Sind die noch nicht so auf der Snapchat-Welle? Oder haben sie die schon wieder durch?
Nee, genau, das ist ja der Punkt halt. Ich glaube, das können die denen bei so einem, ich meine, ist ein guter Talk darüber. Hier, Frühstücksfernsehen, das ist breite Masse. Das ist die breiteste Masse. Da hast du echt viele alte Leute, die das gucken. Also auch junge halt, aber du hast so eine Spannbreite, da kannst du mit Snapchat wahrscheinlich nicht kommen. Das ist zu abstrakt. Das mit Instagram ist noch das Griffigste. Also so ganz vereinfacht gesagt. Ich glaube, das wäre schon eine lange und tiefe Diskussion darüber, was jetzt wirklich griffig und abstrakt ist. Aber ich glaube halt einfach, das ja, funktioniert nicht. Und nicht jeder, jetzt bleiben wir in dem Promi-Beispiel, nicht jeder Promi macht Snapchat, aber praktisch jeder macht Instagram.
Ja, und Twitter ist das Gleiche, da macht auch nicht jeder mit.
Ja gut, und Twitter ist jetzt halt auch nicht so visuell. Also klar, du kannst halt Bilder machen und so, aber ich meine, mein Instagram ist visuell first.
Da ist ja nur visuell und ein paar Hashtags.
Also für mich ist immer der beste Indikator auf Instagram, sind jetzt mittlerweile, ich sag mal, Verwandte aus der Elterngeneration beziehungsweise meine Eltern auch angekommen. Ja. Das heißt dann, glaube ich, dass es damit massentauglich ist. Ja. Genau, und auf Snapchat dauert das sicher noch ewig, wenn überhaupt.
Mal schauen, wie sich das weiterentwickelt. Da gibt es ja noch den einen oder anderen, der noch kein Instagram-Account hat, anscheinend. Facebook Live, die haben was integriert, was wir immer wieder mal drin hatten, weil Facebook hat es ja aufgekauft, Masquerade. Habe ich jetzt richtig ausgesprochen?
Masquerade,
ja. Das war ja das mit Masken und was war da noch, Achim?
Und noch? Das war eigentlich nur das mit Masken, wenn du mich jetzt fragst.
Ja. Nur Masken, gut.
Also das waren im Endeffekt wie was Snapchat populär gemacht hat letztendlich. Die Gesichtsfilter oder Masken, wie man es dann halt eben nennen möchte, die dir einen anderen Look geben. Und die waren dann irgendwie ganz schnell ganz heiß und jeder hat damit Spaß gehabt und halt einfach damit Fotos gemacht, auf Facebook gestellt und dann hat Facebook die gekauft. So, und dann war ja eigentlich klar, es ist ja nicht der erste Versuch, dass Facebook sich natürlich auch verteidigen muss gegen die neuen Spieler im Feld wie Snapchat, dass die das irgendwann integrieren. Und man hätte ja eher den Messenger erwartet. Aber jetzt ist es ja anscheinend Facebook Live.
Mark Zuckerberg hat ja im Frühling da auf der M8, oder die hieß, gesagt, dass Video noch ganz, ganz, ganz stark kommen wird in diesem und den nächsten Jahren bei Facebook. Von dem her passt das ja dann da rein.
Genau. Und ist auch konsequent und richtig, würde ich sagen.
Nein.
Doch.
Doch, doch. Video ist gut. Ja, Video ist gut. Wir gehen über in die Amazon-Ecke. Da hatten wir es vor einem Weilchen mal von diesen Dash-Button. Das sind diese lustigen kleinen Buttons, die ihr euch ans Waschmittel oder ans, keine Ahnung, wo ranpappen könnt. Dann draufdrücken und ihr bestellt mit One-Click quasi was bei Amazon. Geht leider nur in den Staaten. Und da sind jetzt ein paar Preise durchgesickert. Also Amazon verlangt pro verkauften Button $15 für die Hardware. Sie verlangen 15% für Verkaufsgebühren plus noch die 8 bis 15% von den normalen Gebühren, die sie sowieso mit einstreichen, haben dafür aber diese $200,000 Einstiegshürde gekillt. Da haben wir uns im Vorgespräch gewundert, der Jan und ich, dass das Ganze relativ hohe Preise sind, oder?
Ja, vor allem die 15 Euro für die Hardware einerseits schrecken mich, weil irgendwie so, wenn ich mir jetzt so einen China-Bluetooth-WLAN-Klicker hole, kosten die irgendwie $2 für mich als Endkunden. Die 200.000.
Aber die sprechen kein Amazon. Nee? Entschuldigung,
Achim. Nee, red mal weiter. Ich guck mal was nach, bevor ich was Falsches sage.
Ah, die sprechen kein Amazon, das stimmt, aber mit If-This-Then-That sprechen die auch Amazon übrigens?
Du mal ganz kurz, also ich habe nochmal nachgeguckt halt.
Ja?
Diese 15 Dollar, die zahlst du ja als Hersteller, wenn du auf die Plattform willst, pro Dash-Button. So,
genau,
der Endkunde zahlt 5 Dollar.
Nee, das weiß ich schon, ja.
Ja, und ich meine, das ist einfach den Preis, den die aufrufen. Du bezahlst ja nicht faktisch das Ding letztendlich. Das ist genau das Gleiche, wie du vorher 200.000 Euro bezahlen musstest für nichts, einfach um mitzumachen. So muss er halt 15 Dollar pro Button noch bezahlen. Du zahlst halt pro Nutzer dann.
So, okay, ich hatte das quasi verstanden nach dem Schema, das wollen wir für die Hardware und das fände ich sehr viel. Wenn das quasi die Einstiegshürde ist, ja, okay.
Ja, das wollen sie ja nicht für die Hardware, weil das wollen sie für den Nutzer haben.
Okay, und die Hardware zahlt der Nutzer und das sind dann 5 Dollar. Ja, das ist in Ordnung, ja.
Ja, ist egal, wer die zahlt, aber faktisch, wenn ich sage, pro Hardware zahle ich 15 Dollar oder charge ich dem Hersteller oder nicht dem Hersteller, dem Dienstleister, der da drauf will, charge ich pro Dash-Button 15 Dollar, dann bezahlt er ja faktisch für den Nutzer. Und die nennen das halt
Zugang
einfach.
Zugang zum Nutzer.
Genau.
Dem, was du ja, Achim, meintest im Vorgespräch, ist, man weiß ja nicht von Seiten Amazon, wie viel das sie damit umsetzen.
Ja, und ich meine, also der Punkt ist, ich weiß jetzt ja, also so tief habe ich mich jetzt nicht reingelesen, ob es vielleicht auch, vielleicht steht da sogar nicht unbedingt da drin, aber woanders. Also wenn vorher die 200.000 waren, waren da die 15 Dollar auch schon pro Button? Weißt du, hat einer von euch recherchiert oder steht das da drin?
Das weiß ich nicht, Jan.
Ach so, Entschuldigung, ja?
Weiß ich auch nicht genau, nein.
Weil das ist das Klassische halt, vorher hast du 200.000 gesagt, so. Und weitaus fairer ist es, du zahlst 15 pro Button, / Nutzer, weil dann weißt du halt, du hast zumindest halt auch einen potenziellen Nutzer, Kunden. Und vorher hast du einfach ins Blaue bezahlt, dass du überhaupt mitmachen darfst auf der Plattform. Das ist ja so gesehen, die 15, das gibt dir zumindest als Unternehmen. Und ich meine, machen wir uns auch nichts vor, ne? Ich meine, wir reden ja nicht von Mom- und Pop-Stores. Ich meine, das sind ja Konzerne, also
Riesendinger.
Genau. Die wird es eh nicht so wehtun, in Anführungsstrichen halt. Aber das ist eine kalkulierbare Preisstruktur, nehme ich dann.
Mhm.
Weil ich kann dann meine Customer Acquisition Kurs halbwegs greifbar machen und genau, gibt nicht einfach upfront Summe X, um überhaupt mitzuspielen. Und am Ende des Tages, ich meine, es ist ja wie bei allen Preisdiskussionen, ja, da sagen wir hier als Kleinverdiener, ja, ist teure Preise und hin und her. Ja, aber wissen wir, was die drehen, was da hier so an Waschmittel durchgeballert wird durch so einen Waschmittel-Dash-Button in amerikanischen Haushalten?
Wir wissen, also, dass sie letztes Jahr im Herbst zumindest eine 500.000 dieser Buttons alleine verkauft haben, was relativ viel ist, finde ich.
Genau, aber auch da steckt ja auch wieder die große Frage drin halt. Ich meine, wie viele Sachen habe ich mir gekauft, die ich einmal ausprobiert habe und dann liegen sie in der Ecke. Das ist dann schon mal die eine Sache, die man erstmal betrachten muss. Aber dann wirklich, weil dafür ist es ja da, in der Rotation halt, im wöchentlichen Einsatz, wie viel läuft da wirklich durch? Und ich meine, wenn da wirklich halt Summen drehen oder halt Waren drehen, dann sind die Summen, die da vielleicht aufgerufen werden, um zum Mitzumachen, vollkommen in Ordnung. Also die werden nicht, da wird nichts verschenkt, auch gerade bei Amazon. Ich meine, das weiß ich auch noch aus eigener Erfahrung, als ich hier beim Zubehörsteller gearbeitet habe. Oder das weiß eigentlich auch jeder, der schon mal versucht hat, auf Amazon sowas zu verkaufen, halbwegs professionell. Die drücken dich, die geben dir nicht viel Mitgestaltungsmöglichkeit, die reduzieren einfach mal die Preise auch, ohne dass sie dir was sagen. Ich meine, die spielen ein hartes Spiel. So ist es halt.
Das ist ein Kampf, ja.
Genau, aber da tut mir jetzt, sag ich mal, der Konzern jetzt eben auch nicht unbedingt leid. Da müssen die halt mitspielen, das harte Spiel. Und das kommt mir ja als Endkunde jetzt in dem Fall zugute.
Ja, mal schauen. Zuerst soll das ja auch mal zu uns nach Europa kommen, oder besser zu euch nach Deutschland und Österreich. Vielleicht gibt es dann irgendwann mal. Nee, Amazon gibt ja selten Zahlen raus.
Ja, von dem her. Ach, witzig, es gibt ein Kondom der Spatten. Also ich habe jetzt gerade mal aufgerufen, Trojan-Kondome. Das ist geil, ey. Also ich muss ja auch vorstellen, also jetzt mal auch du gehst, also jetzt gehe ich einfach mal vom typischen Klischee aus halt. Da trifft sich so ein Mädel mit so einem Typen halt, und dann gehen sie in eine Wohnung und dann hat er neben seinem Bett hier da den Trojan der Spatten zum Ordern.
Nach dem Motto, sie ist fertig, keine mehr, kurz Knopf drücken, wir können weitermachen.
Kann man das mit Instant Delivery verknüpfen?
Eine
Stunde sind die Kondome da, das wäre ja dann wenigstens praktisch.
Aber ich wollte mal gucken, ob die einen Bierbutton haben. Das wäre ganz witzig.
Das denke ich, sowas haben sie sicherlich, ja. Spannend, spannend. Wir haben nur noch wenig Zeit und noch ganz viele Themen. Ich werde ein bisschen jonglieren. Zum einen in der Microsoft-Ecke. Liebe Windows-Nutzer, ihr dürft euch freuen. Noch nicht ganz offiziell, 2. August kommt ein Anniversary-Update für euer Windows 10.
Nicht für Windows 95?
Nee, das
gibt's dann auch bald ein Jubiläum wieder.
Gibt es sicherlich irgendwann wieder. 2020. Wie es
ausschaut, ist die jetzige Testversion schon die Golden Master quasi dafür und ich kann bestätigen, das Ding ist ziemlich cool. Ich zeichne da auch gerade drauf auf.
Immer diese Betas.
Weiter.
Genau, bei der Google-Ecke haben wir Google Maps wird hochauflösender. Die haben anscheinend neue Satelliten in den Orbit geschmissen und machen damit 700 Billionen Pixel, also mehr Pixel als bis jetzt. Unglaublich, diese Zahlen. Aber ja, gibt es sonst nicht mehr dazu zu sagen?
Nö, wird hochauflösend. Ich habe die ersten Testfotos quasi gesehen. Sehr, sehr, sehr geil. Sehr, sehr, sehr schön.
Nachdem letzte Woche Apple an der WWDC Playground vorgestellt hat, hat jetzt Google auch noch was nachgeschmissen. Google Blocks, auch da Programmcode zum Anfassen, begrüße ich sehr nach wie vor. Bin ich ja noch der Meinung, wie letzte Woche schon gesagt, dass Kinder das ziemlich schnell lernen sollten, dieses Programmieren, weil immer wichtiger. Und es soll soweit sein, dass Samsung sich von Android trennen will. Huawei war auch stand auch zur Rede, die haben sich aber heute schon gemeldet, das sei nicht ganz so, oder zumindest nicht offiziell.
Ja, und was kriegen wir stattdessen? Wie heißt ihr eigenes Zeugs?
Tizen, ja, T10.
Ist das eine Alternative? Ich finde nicht.
Wenn du schon mal die Uhr gehabt hast, doch, die ist schnell.
Ach, komm, nicht mit
ja, komm hier, schnell hin oder her. Was ist denn mit Apps?
Oh, ist kein Smartphone.
Das ist ein großes Problem. Da gibt es noch nicht eben ganz so viele.
Du musst halt die Entwickler an Bord holen. Und wenn jetzt, sag ich mal, also wenn jetzt Huawei auch noch dabei gewesen wäre, wenn jetzt auf einmal irgendwie 4, 5 Mobile OS da eher existieren, ist es halt wie die alte Geschichte wohl. Dann hat die Entwickler machen eh nur das, wo sie auch Geld verdienen. Da sehe ich eher die große Problematik. Ich meine, ich verstehe das natürlich aus deren Sicht halt auch komplett, aber es ist ja nicht nur das OS. Es ist ja echt mittlerweile die komplette Infrastruktur.
Das ist das, was eben Samsung-Chef gesagt hat. In Zukunft entscheidet der das Ökosystem hat und Google hat eins. Und es schaut ja ganz so aus, und das sage ich ja schon seit Jahren, irgendwann kommt Google und macht den Sack auch zu, so wie bei Apple. Und dann wird es für die anderen ziemlich unschön. Und deshalb arbeiten sie da anscheinend ziemlich stark an einem eigenen Ökosystem. Und da müssen sie halt kräftig investieren und auch durchdrücken. Wenn man sieht, wie es Microsoft geschafft hat, war jetzt böse, dann könnte das auch nach hinten losgehen.
Stimmt.
Die haben da auch mal was mit Telefon gemacht, genau. Ja, wir werden sehen, wie es da weitergeht. Ganz kurz noch haben wir was für die Apple TV. Da gibt es die NASA-App. Die beliebten Bilder, die man immer wieder im Netz sieht oder auch als Bildschirmschoner, die gibt es jetzt auch für die Apple TV. Oder kann die noch mehr, Jan?
Ja, Bilder, Livestreams, sonst was alles. Coole Sache. Da haben wir jetzt auch Starts von Raketen und sowas alles gezeigt. Super App. Aber ich habe es vor allem wegen den Bildern ausprobiert, muss ich gestehen. Die Bilder sind ein Traum von diesen ganzen Weltraumteleskopen und sowas. Das ist Wahnsinn. Das Hinsetzen und kurz träumen, wenn man auf sowas steht. Wirklich toll.
Ja, das ist perfekt, zum den Fernseher einfach mal laufen lassen und ein bisschen im All
zu schweben. Da ärgert es mich jetzt so, dass der Apple TV kein 4K kann, weil mein Fernseher könnte es ja und die Aufnahmen könnten es auch, aber nur Apple dazwischen kann es nicht. Ah. So.
Immer diese.
Genug gerantet.
Ich glaube, ein bisschen was zu ranten gibt es noch. Außer der Achim hat noch was.
Nö, ich habe nichts mehr und auf Twitter ist auch nichts, wie ich gerade.
Ist nichts passiert. Dann würde ich sagen, Jan, wir haben das letzte Mal versprochen, du gibst noch ein paar Beta-Erfahrungen zum Besten. Du hast genau eine Minute minus 20 Sekunden.
Gut, kurze Neuigkeit, die heute, vorgestern, gestern noch immer kurz rauskam. Ich kann bei iOS 10 jetzt endlich App-Downloads priorisieren. Das heißt, gerade wenn ich mein Gerät wieder herstelle und jetzt irgendwie da Milliarden Apps lade, kann ich sagen, lad mal zuerst die, lad mal zuerst die, lad mal zuerst die. Geht auch bei normalen Updates, sehr praktische, sehr wichtige Sache, um kurz die wichtigsten Dinge durchzuschießen. Sonst ein sehr cooles Feature, das ich sehr gerne mag in iOS 10. Er merkt sich sofort automatisch, wo ich mein Auto abstelle. Das funktioniert sensationell gut. Zeigt es mir auf der Karte, zeigt mir, wann ich es dort abgestellt habe. zeigt es mir in meinem Lockscreen, total cooles Feature, funktioniert echt 1A. So, ich glaube, meine Zeit ist
vorbei. Dude, where's my car gibt es in Zukunft in dem Fall nicht mehr. Nichts, mach weiter. Ne,
war schon. Gibt es in Zukunft nicht mehr, nein. Ansonsten hätte ich noch eine Kleinigkeit zu Differential Privacy und dem offenen iOS-Kernel gehabt. Da wir aber schon zeitmäßig knapp sind, nehmen wir das auf nächste Woche, würde ich sagen.
Darfst du gerne rüber kopieren. Und ich bedanke mich ganz stark beim Achim.
Ja, ich habe mich gefreut, dass ich endlich wieder dabei war. Es lag ja nicht an mir, ich war viel unterwegs. Tut mir leid und ich hoffe jetzt wieder regelmäßig. Auch hier schön im Trio mit dem Jan. Und ja, ist ja fast wie bei Europameisterschaft, wollte ich sagen, aber nee.
Da seid ihr nur noch ihr dabei. Aber gratuliere.
Wer ist da noch dabei? Deutschland? Habt ihr es geschafft?
Gut. Die sind noch da, ja. Wir beide sind schon weg.
Habe ich was gehört, genau. Ja, in diesem Sinne auch großen Dank an dich, Jan.
Ja, vielen Dank an euch beide. Hat mich gefreut, eben, dass wir wieder vollständig waren. Ich hoffe, nächste Woche wieder.
Das hoffen wir alle. Wann das nächste Mal in der nächsten Woche ist, das könnt ihr nächstens nachlesen auf www.geektalk.ch/live. Da stehen die ganzen Termine oder der nächste Termin zumindest drin. Und ja, wie immer, liebe Hörer, freuen wir uns auf eure Kommentare, natürlich auch auf eure Audiokommentare, was ihr auch immer für uns habt. Wir sind gespannt auf eure Rückmeldungen. Und ja, bis bald schon wieder. Wenn auch immer ihr uns hört, morgens, mittags oder abends. Wir wünschen euch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend. Tschüss.
Ciao.
Hört mehr Geek Talk.